Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein kann bei diesem Anlass. Ich freue mich auch, dass ich etwas zu diesem Thema sagen kann. Eine Gesellschaft mit und ohne Bibel. Heute Abend etwas über die orientalische Welt, morgen über die abendländische Welt. Mein Name ist Benedikt Peters, ich wohne in der Schweiz am schönen Bodensee. Ich bin verheiratet seit 16 Jahren. Ja, seit etwas über 16 Jahren. Wir haben 4 Kinder. Ich bin seit einiger Zeit als Bibellehrer in verschiedenen christlichen Gemeinden in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Südeuropa, Osteuropa, unterwegs, auch wenn es Zeit und Gelegenheit zulässt, in Asien, Indien, Pakistan. Und wie komme ich dazu, über dieses Thema heute Abend zu reden? Ich begann vor 23 Jahren, die Bibel zu lesen. Nachdem ich die Bibel ein Jahr gelesen hatte, bin ich dem Sohn Gottes durch sein Wort begegnet. Er hat mich überwältigt und seither gehört mein Leben ihm. Und darum bin ich ein passionierter Bibelleser. Durch die Bibel redet der ewige Gott. Und der, der die Bibel kennt und diesen Gott kennt, der weiß, was ich meine, wenn ich das sage. Ich kam in auf dem indischen Subkontinent zum Glauben. Und darum rede ich gerne über dieses Thema heute Abend, Bibel und orientalische Gesellschaft. Ich habe 2,5, fast 3 Jahre in Indien und Pakistan, Bangladesch verbracht. Wochen, Monate, Jahre mit Hindus, mit Muslimen verbracht, hunderte von Stunden mit ihnen geredet, mit ihnen zusammen gesessen, zusammen gelebt. Seither auch einiges gelesen, ziemlich viel gelesen über die Lehren des Islam, des Hinduismus, Geschichte des Islam, des Hinduismus gibt es nicht viel an Geschichte, das von Interesse wäre. Zu meiner Ausbildung aus Interesse an der Bibel, aus Liebe zur Bibel habe ich nach meiner Bekehrung relativ spät angefangen, die biblischen Sprachen zu studieren. Ich habe an der Universität in Zürich ein Studium der griechischen und der hebräischen Philologie, das heißt Sprach- und Literatur, absolviert und auch moderne Linguistik gemacht. Mit dem Lizenziat, hier heißt das Magister, abgeschlossen. Und ich habe diese Sprachen studiert, Griechisch und Hebräisch, weil das die Ursprachen der Bibel sind. Wir haben 2 Vorträge, die im Thema ähnlich sind. Heute Abend Gesellschaft ohne Bibel, die orientalische Kultur. Und morgen Gesellschaft ohne Bibel, die abendländische Kultur. Diese beiden Überschriften besagen, dass eine jede menschliche Kultur oder eine menschliche Gesellschaft in ihrem Charakter und in ihrem Gedeihen determiniert wird, je nach ihrer Nähe oder Ferne zur Bibel. Das lassen die allermeisten Historiker und allermeisten Soziologen außer Acht. Und ich glaube, das ist eine fatale, eine so folgenschwere Missachtung. Denn wenn es so ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, die Offenbarung des ewigen Gottes, des Schöpfer Gottes, dessen, der uns Menschen geschaffen hat und uns für ein ganz bestimmtes Ziel erschaffen hat, wenn dem so ist, dann kommt man ohne dieses Buch nicht aus, einmal um persönliches Sein, aber auch besonders um gesellschaftliches Sein, wenn ich das einmal so philosophisch ausdrücken darf, zu erklären. Ich werde zuerst einiges sagen über Indien und die Religion, die Indien prägt, und auch etwas über Pakistan. Man könnte Pakistan nennen muslimisch Indien, und über die Religion, die Pakistan prägt. Indien, ein Land der Tempel, ein Land sehr intensiver Religiosität. Zwei Länder standen einander als Rivalen während der Jahre des indischen Unabhängigkeitskampfes gegenüber. Aus der Ferne zwar, aber doch als Rivalen. Der eine war Winston Churchill, energischer Vertreter des britischen Imperialismus. Ich verwende das Wort nicht als Schimpfwort, sondern einfach als geschichtlichen Terminus. Auf der einen Seite Winston Churchill, der großartige und bewunderungswürdige, zeitweise alleinige Gegner Adolf Hitlers. Und auf der anderen Seite Mohandas Karamchand Gandhi, meist genannt der Mahatma, die große Seele. Beide hatten vollständig verschiedene Gedanken und verschiedene Absichten. Churchill wollte auf keinen Fall, dass Indien unabhängig wird. Und er hat bis zuletzt mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln dagegen gekämpft. Und Gandhi wollte, dass Indien unabhängig wird. Und beide hatten ihre Vorstellungen und Erwartungen von einem unabhängigen Indien. Als dann Indien unabhängig wurde, Churchill war als Premierminister nach dem Zweiten Weltkrieg abgewählt worden. Ein sozialistischer Premier, Clement Attlee, hat die Entlassung Indiens in die Unabhängigkeit überstürzt vorangetrieben, und zwei Jahre nachdem er ins Geschäft als Premierminister berufen wurde, war Indien unabhängig. Nun, als die Unabhängigkeit Indiens beschlossene Sache war, hat Churchill in einer Rede Folgendes vorausgesagt über Indien: Die Macht wird in die Hände von Schurken, Gaunern und Freibeutern übergehen. Keine Flasche Wasser, kein Leibbrot wird steuerfrei bleiben. Es sind dies allesamt Strohmänner, von denen man in wenigen Jahren nichts mehr wissen wird. Sie werden sich gegenseitig bekämpfen und Indien wird in politischen Zänkereien untergehen. Nun, ich hätte ein so scharfes Urteil über Indien, einem Land, dem ich persönlich viel verdanke, verdanke menschlich gesprochen meinen Glauben und meine noch heute biblischen Überzeugungen, Leute, die ich dort kennenlernte, ich verdanke ihnen viel, ich habe das Land auch sehr gern. Und darum will ich alles andere als Schlechtes über dieses Land sagen. Und ich hätte es nicht gewagt, Churchill in solcher Weise zu zitieren, hätte ich dieses Zitat nicht an sehr überraschender Stelle gefunden. Nämlich, ich las dieses Zitat in einem Artikel, geschrieben von einem indischen Journalisten und Historiker namens Kushwant Singh, und er schrieb einen Artikel über die desolaten Zustände Indiens in der amerikanischen Wochenzeit Newsweek am 3. Juni 1991. Und dort kommentiert er die Lage Indiens, die ist heute, auch drei Jahre später, ungefähr gleich, und schließt dann mit dem bitteren Kommentar: Churchills düstere Prophezeiung scheint sich zu erfüllen. Die gegenwärtige Generation indischer Politiker hat sich als Strohmänner erwiesen, die ihre Zeit in endlosen Zänkereien miteinander vertun. Also soweit Churchill. Er bekam weitgehend recht. Und jetzt Gandhi, was waren seine Erwartungen von einem unabhängigen Indien? Gandhi war natürlich Hindu, durch und durch Hindu. Hindu freilich mit einigen geborgten Ideen, christlich, aufklärerisch inspirierten, aber dennoch Hindu. Und darum schwebte ihm vor, ein von einem geadelten Hinduismus geprägten Indien. Das heißt also, ein Indien, das frei sein sollte von Dingen, die aufgeklärtem oder christlich inspiriertem Denken anstößig sein musste, als da ist in Sonderheit das Kastenwesen. Also eine durch Kaste eingeteilte Gesellschaft allerschärfster Diskriminierung. Und ferner schwebte ihm vor, eine Gesellschaft, die vom Geist der Gewaltlosigkeit durchdrängt ist. Er schrieb in den 20er Jahren in einer Schrift My Picture of Free India, mein Bild des freien Indien, also 25 Jahre bevor Indien unabhängig wurde, schrieb er Folgendes: Indiens wirkliche Botschaft an die Welt ist Gewaltlosigkeit. Indien ist von diesem Geist gesättigt. Wenn diese Botschaft fehlt, hat Indien keine Botschaft an die Welt zu geben. Beides, der religiöse und soziale Friede und die Gewaltlosigkeit, blieben ein Traum. Die meisten von euch haben wahrscheinlich diesen Film gesehen. Gandhi ist ein typisches Hollywood-Produkt und als solches mit der Wirklichkeit fast nichts zu tun. Gandhi war total anders, als dieser Film ihn darstellt. Aber etwas hat man gemerkt, zwei Dinge wollte Gandhi, und das ist historisch, das ist auch in diesem Film den historischen Tatsachen entsprechend. Er wollte die sogenannte Herrschaft Rams, Rama Raj nannte er das, Ram ist ein hinduistischer Gott. Die Herrschaft des hinduistischen Gottes Ram wollte er in Indien aufrichten, und Indien sollte von Ahimsa, Gewaltlosigkeit, geprägt sein und von Advaita. Advaita bedeutet Nicht-Zweiheit. Also sollte frei sein von jenen Kräften, welche das indische Gemeinwesen in verschiedene Kasten und in Gruppen verschiedener Religionszugehörigkeit unterteilt. Nun, wie wurde dieses Indien, von dem Gandhi geträumt hatte? Kein Friede, kein Ausgleich zwischen Religionen, keine Aufhebung der Kastentrennung, ist bis heute nicht verwirklicht. Es blieb also ein schöner Traum. Die Unabhängigkeit Indiens wurde in einer Orgie der Gewalt eingeleitet. Und zwar dadurch, dass Indien wie eine bitterböse Ironie scheint, dass sich ausgerechnet an religiöser Feindschaft entzündet, sich teilte in einem muslimischen Teil Pakistan und in einem mehrheitlich hinduistischen Teil, das was heute Indien heißt. Diese Teilung führte zum größten Flüchtlingsdrama in der Geschichte der Menschheit. 12 Millionen Menschen verließen Haus und Hof. Es kamen nach verschiedenen Schätzungen bei den unvorstellbar grausamen Übergriffen von Hindus auf Muslime und von Muslimen auf Hindus etwa 500.000 Menschen ums Leben. Wer dieses Buch einmal in die Hand bekommt, dem kann ich das empfehlen. Es ist äußerst spannende Lektüre, auch sehr sorgfältig recherchiert. Und zwar heißt das Buch Freedom at Midnight. Es gibt es auch auf Deutsch. Vielleicht heißt es sogar Freiheit um Mitternacht oder so. Geschrieben von einem Journalistenpaar, Collins und LaPierre. Und dort werden diese Dinge auch ausführlich beschrieben. Also das Land zerrissen, geteilt und eine Orgie der Gewalt. Anstatt Frieden, anstatt Ausgleich der Gegensätze, anstatt Gewaltlosigkeit. Nun erholte sich Indien von diesem Trauma eigentlich nicht, von diesem Trauma der Trennung. Es wurden Wunden geschlagen, die heute noch schmerzen. Und wir wurden in den letzten Jahren immer wieder daran erinnert, dass Muslime und Hindus alle Zeit bereit sind, übereinander herzufallen. Kurz vor seiner Ermordung im Jahr 1991 klagte der damalige Premier Rajiv Gandhi, dass im modernen Indien jährlich mehr Menschen einen gewaltsamen Tod erleiden, als während der ganzen 200 Jahre britischer Kolonialherrschaft. Man stelle sich das einmal vor. Und man ist geneigt zu sagen, Churchill hatte recht. Ein knapper Abriss der 10 Jahre zwischen 1983 und 1993 ist wirklich ernüchternd, niederschmetternd. 1983, in politischen Unruhen sterben während einer Wahlperiode 3000 Menschen im Gliedstaat Assam. Und der Gliedstaat Assam hat vielleicht so viele Einwohner wie die Schweiz. Stellt euch einmal vor, wir würden hören, in der Schweiz Wahlen 3000 Menschen kommen um. Unvorstellbar. Oder nur im Bundesland Rheinland-Pfalz, wie viele Einwohner hat das? Da werden Wahlen 3000 Menschen kommen um. Also man wäre total entsetzt. In Indien wird das zur Kenntnis und naja, steht in den Zeitungen, na vergisst man es wieder. 1984, indische Truppen stürmen den Goldenen Tempel in Amritsar und töten über 1200 Menschen. 1984, immer noch, Indira Gandhi wird von ihren Leibwächtern, welche Sikhs sind, ermordet. In der Folge werden durch Racheakte von Hindus, nein, von Sikhs, 3000 Sikhs getötet. 3000. 1988, in einem Jahr sterben in Punjab 1567 Menschen im Zusammenhang mit dem Terrorismus. 1989, über 1000 Menschen sterben in Religionsfehden zwischen Hindus und Muslimen in der Stadt Bhagalpur. 1990, Ayodhya wird von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Hindu-Fundamentalisten drohen dort, eine heilige Stätte der Muslime niederzureißen. Dutzende kommen im Kugelregen der Sicherheitskräfte um. 1991, Premierminister Rajiv Gandhi wird durch ein Attentat ermordet. 1992, im Dezember, zerstört ein Hindu-Mob die Babri-Moschee in Ayodhya. In Racheakten von Muslimen in Indien, Bangladesch und Pakistan kommen 2000 Menschen ums Leben. 1993, als Rache für diese getöteten Hindus, stürmt die Shiv-Sena, die Armee des Gottes Shiva, im Januar durch die Muslimquartiere von Bombay und lässt über 1000 Tote zurück. 1993 im März explodieren innerhalb einer Stunde 13 von Terroristen gelegte Bomben in der Innenstadt Bombay. Bilanz 30 Tote, 300 Tote, über 1000 Verletzte. In den 4 Jahren Sezessionskampf muslimischer Kaschmiris gegen die indische Zentralregierung sterben in den Jahren 89 bis 93 zwischen 10.000 und 25.000 Menschen. Entführungen, Vergewaltigungen, Folter sind an der Tagesordnung. Es ist wirklich eines der gewalttätigsten Länder der Erde. Nun, wir sehen daran, dass nicht nur der Traum von Mahatma wirklich ein Traum war, sondern auch, dass auch dieses Klischee vom Hinduismus als eine Religion, die den Menschen friedfertig macht, eine totale, eine massive Propagandalüge ist. Hingegen wird gesagt, und das habt ihr sicher schon gehört, das Christentum mache die Menschen aggressiv. Ja. So dreht man die Tatsachen auf den Kopf. Ein falsch verstandenes Christentum, ja, hat Christen dazu verleitet, in vergangenen Jahrhunderten Kriege im Namen Jesu Christi zu führen. Aber wir müssen das auch ehrlichkeitshalber gestehen, dass die Kirche das längst als Irrtum bekannt hat und sich von solchen Auswüchsen distanziert hat. Der friedfertige Hindu, das Klischee vom friedfertigen Hindu, ist offenkundig falsch. Nun, das große Aushängeschild des angeblich so friedfertigen Hinduismus ist eben der Mahatma Gandhi. Und wenn man diesen Film sieht, dann ist das eine Heiligenverehrung. Hat ungefähr so viel mit der Wirklichkeit zu tun wie der Samichlaus, der heilige Sankt Nikolaus. Ist auch ein Heiliger, der verehrt wird für irgendetwas, das er wahrscheinlich nie getan hat. Gandhi war alles andere als ein friedliebender, sanfter, sich vor jeder Opposition demütig beugender Mensch. Er war im Gegenteil ein Mensch, der es verstand, sehr geschickt verstand, die indische Psyche so zu manipulieren, dass er nahezu unumschränkte Macht über dieses ganze Volk gewann. Ich habe vor 3 Jahren etwa, ein Buch geschrieben über Gandhi. Wenn es interessiert, dann kann ich hier einiges nachher vielleicht daraus vorlesen. Und in diesem Buch berufe ich mich ziemlich oft auf einen bengalischen Historiker, der Sekretär war eines hohen Parteifunktionärs der Partei des Mahatma Gandhi. Und dieser bengalische Historiker, Nirad Chaudhry, hatte jahrelang Gelegenheit, Gandhi aus nächster Nähe zu beobachten. Und er urteilt ganz, ganz anders. Übrigens auch etliche indische Historiker, Zeitgenossen Gandhis, die beurteilen ihn vollständig anders als der Westen ihn beurteilt hat. Und dieser Chaudhry, er schreibt über Gandhi Folgendes: Nirgends haben sich westliche Autoren in Gandhi gründlicher getäuscht als darin, dass sie seinen unersättlichen und durch nichts zu befriedigenden Machthunger übersehen haben. Darin war er keineswegs anders als Stalin. Nur brauchte er nicht selbst zu töten, denn er konnte sich seiner Gegner genauso gut mit Hilfe seiner gewaltlosen Vaishnava-Methode entledigen. Also er hat die sogenannte Gewaltlosigkeit benutzt als Mittel, um andere zu erpressen. Ihr kennt den Dreh, solche, die Kinder haben, Kinder erziehen müssen. Wenn man Kinder lange genug ihren eigenen Willen überlässt, dann kommen sie dahinter, dass sie zum Beispiel ihren eigenen Willen durchsetzen können gegenüber ihren Eltern, ihre Eltern damit terrorisieren können, dass sie sagen, ich esse nichts, dann essen sie nichts. Und dann bekommen die Eltern Angst und dann geben sie dem Kind genau das, was es will. Und das ist genau der Dreh, den der Mahatma Gandhi mit seinen Fastenoperationen anhand eines ganzen Volkes durchexorzierte. Nun, es gibt diesen von Gandhi erträumten oder dargestellten friedfertigen Menschen gar nicht. Den gibt es gar nicht. Auch in Europa nicht. Also die Europäer sind auch nicht besser als der Gandhi, das will ich auch gar nicht sagen. Es gibt den friedfertigen Menschen nicht. Nun, wenn man die Bibel, Gottes Wort, nicht beachtet, dann wird man den Menschen falsch beurteilen. Und wenn man den Menschen falsch beurteilt und nach einem falschen Menschenbild eine Welt oder eine Gesellschaft aufbauen will, dann hat das fatale Folgen. Und die Folgen waren bei Gandhi furchtbare Gewalt. Etliche indische Historiker, auch Nirad Chaudhry, sagt, dass eigentlich Gandhi schuld war an der Teilung Indiens. Und ich stimme ihm völlig überein. Und dass letzten Endes seine Philosophie der angeblichen Gewaltlosigkeit dafür verantwortlich war, dass 12 Millionen Menschen flüchten mussten und 500.000 einander gegenseitig umbrachen. Nun, wenn man den Menschen falsch eingeschätzt hat, das Folgende. Die Bibel sagt uns, es gibt den friedfertigen, sanften Menschen nicht. Was sagt uns der Sohn Gottes über den Menschen? Das steht in Matthäus Kapitel 15, Vers 19. Aus dem Herzen des Menschen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist der gute Kern des Menschen, sein Herz. Mord, Gewalttat schlummert in uns drin. Und darum ist es ein so fataler Missgriff, wenn man meint, Menschen seien von Natur friedfertig, man müsse sie nur machen lassen, dann würde sie friedlich miteinander zusammenleben. Wenn man Menschen einfach so machen lässt und sie nicht durch Gesetz, durch Gebote und Verbote, durch Strafe und Belohnung. Ich weiß, das klingt sehr altmodisch. Aber wenn man den Menschen sich selbst überlässt und ihn nicht durch Strafen und Belohnen, durch deutliche Maßregeln in Zucht hält, dann wird diese Mordlust im Herzen des Menschen ist, hervorbrechen. Und dann werden die Menschen zu Boden schmeißen. Im äußersten Fall. Und sonst werden sie zu kleinen Terroristen, die alle, die in ihrer Nähe sind, fix und fertig machen. Egoisten, die nur für sich leben und alles kurz und klein schlagen, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen. Das ist der Mensch. Wie wichtig, dass wir darum beachten, was die Bibel sagt, wie der Mensch ist. Dann haben wir die Voraussetzungen für vernünftiges Zusammenleben miteinander, ohne Illusionen. Vom Hindu wird ja angenommen, er sei besonders spirituell. Also der Hinduismus sei eine besonders spirituelle, aufs Transzendente ausgerichtete Religion. Das ist ein weiteres, völliges Missverständnis. So kann nur reden, wer den Hinduismus von den Büchern kennt. Aber nicht von den Büchern, welche die Hindus in Indien lesen, sondern die Bücher, welche die europäischen Gelehrten und Orientalisten lesen und meinen, dass der Hinduismus. Es gibt hochphilosophische Texte, die kein Mensch in Indien liest und die den Hinduismus überhaupt nicht beeinflussen, wie zum Beispiel die Upanishaden. Der gleiche Nirad Chaudhry, der ein Weggefährte Gandhis war über etliche Jahrzehnte, selber Hindu, hat ein Buch geschrieben über den Hinduismus. Leider gibt es das Buch auf Deutsch nicht, es ist ausgezeichnet. Und er schreibt dort in diesem Buch: Eine falsche Idee muss endlich aufgegeben werden, wenn wir uns mit dem Stellenwert der Hindu-Philosophie beschäftigen, nämlich die, dass Hindus in den letzten Jahrhunderten Achtung vor Philosophie und Philosophen gehabt hätten. Also wenn man all diese Dinge hört, über Meditation und eins wird mit Brahman und so weiter, das sind Dinge, die den Hindu in Indien überhaupt nicht beschäftigen. Keine Spur. Das hohe Ansehen der Hindu-Philosophie wurde von modernen Hindus durch europäische, besonders deutsche Gelehrte aufgepfropft, von denen Max Müller der herausragendste und einflussreichste war. Man sieht in Indien Städten, in indischen Städten auch in Delhi gibt es ein Haus, das heißt Max Müller Bhavan, ein zu Ehren Max Müllers eingerichtetes Haus, wo hinduistische Studien betrieben werden, akademische Studien am grünen Tisch. Das religiöse Empfinden des Hindu blieb der ursprünglichen Triebfeder zu aller Spiritualität treu, das heißt dem Trachten nicht nach Glückseligkeit, sondern nach Macht. Der Hindu will Macht. Das ist die zentrale Triebfeder des Hinduismus, Macht. Macht über die Dinge, Macht über Geld, Macht über Menschen, Macht. Der Hinduismus ist die am krassesten, diesseits orientierte der Weltreligion. Darum ist der Hinduismus auf die Idee der Seelenwanderung gekommen. Weil der Hindu sich ganz einfach von dieser Welt der Erscheinungen nicht lösen kann und will. Und darum hat er sich diese Idee ausgeträumt, könnte ich doch noch einmal auf die Welt kommen und noch einmal und noch einmal. Also der Hinduismus ist rein diesseits orientiert. Und so schreibt Chaudhry des Weiteren, und er beobachtet sehr gut und genau, der Hinduismus unterscheidet sich fundamental vom Christentum, achten wir das mehr, vom Christentum darin, dass er seinen Nachfolgern keine Alternative zu dieser Welt bietet. Das hat dieser Chaudhry gemerkt. Und das stimmt. Das Christentum ist die Religion par excellence, welche den Menschen sagt, den Menschen lehrt, dass diese Welt hier vergeht, vergänglich ist und dass wir geschaffen sind, berufen sind für eine ewige, eine jenseitige Welt. Wenn morgen dann davon hören, wie es gerade diese Jenseitsverankerung des Christen ist, die ihn in dieser Welt zum tauglichen Mitmenschen und Bürger macht. Paradoxerweise. Aber so ist es. Und wer nur aus diesseits versessen ist, aus hier, der wird ein Egoist, der wird rücksichtslos. Und das erklärt auch die völlige soziale Gleichgültigkeit des Hindu. Das ist jedem ein bestürzendes Erlebnis, wenn er nach Indien kommt, die totale soziale Gleichgültigkeit des Hindu. Dass es ihm völlig wurscht ist, dass links und rechts hunderte, tausende verrecken. Der sieht das gar nicht, nimmt es nicht wahr, weil es ihn nicht berührt. Das ist nicht, weil die Inder von Natur schlechtere Menschen wären als wir. Wir sind von Natur auch Egoisten. Aber der Hinduismus bietet dem Hindu keinerlei Antrieb, Ermunterung, auch den anderen zu sehen, für andere und höhere Ziele zu leben, als dafür einfach hier und jetzt sein Glück zu finden. Ein weiteres, die sittliche Indifferenz hinduistischer Religiosität. Wenn man in Indien ist, dann sieht man sie überall, die Brahmanen, das sind die selbstbewussten Vertreter der Elite des Hinduismus. Der Brahmane muss als Priester und damit Verwalter aller Segnungen, welche die Götter zu verteilen haben, muss er sein Fach, seine Sache, seine Gebete, seine Rituale, die muss er kennen, muss er beherrschen. Und das tut er auch. Aber sittliche Forderungen stellt man an einen Brahmanen nicht. Ein französischer Abbé Dubois lebte in der Zeit, als Indien noch umkämpft war, als man nicht wusste, ob die Engländer oder die Franzosen oben aufschwimmen, also um die vorletzte Jahrhundertwende, jahrzehntelang in Südindien, und beobachtete das Leben der Hindus sehr genau. Und er schreibt Folgendes über die Brahmanen. Ich denke, wir können als ihre größten Laster ihre Unzuverlässigkeit, ihre Betrügerei, ihre Doppelsinnigkeit bezeichnen. Der wäre ein Tor, der sich auf ihre Versprechungen und Eide verließe. Extremer Egoismus ist eine gewöhnliche Eigenschaft eines Brahmanen. Steht im Buch Hindu Manners, Customs and Ceremonies von J.A. Dubois. Nun, solche Vorbilder, das sind ja die Exponenten hinduistischer Religiosität, solche Vorbilder haben natürlich Einfluss, das ist klar. Man lernt ein Vorbild, macht das nach. Und wenn die, wenn wir es so sagen können, die Beamten der Religion korrupt sein dürfen, ja, warum sollen dann nicht die Beamten in den irdischen Geschäften auch korrupt sein? Das Maß der Korruption in nichtchristlichen Ländern oder in Ländern, die nur eine sehr dünne christliche Schicht gehabt haben, aber nie von der Sittlichkeit des Evangeliums geprägt worden sind, das Maß der Korruption in solchen Ländern ist für uns schlechterdings unvorstellbar. Ich weiß, es ist modern, über Preußen zu schimpfen. Ich bin kein Schweizer. Also ich bin kein Deutscher, ich bin auch nicht Schweizer. Die Schweizer haben ja auch ein etwas gebrochenes Verhältnis zu Deutschland und die meisten Schweizer meinen auch aus Unkenntnis, Preußen sei das böse Deutschland. Nein, ich bin Finne und so lese und betrachte ich die Geschichte ein bisschen distanzierter. Und ich sage das jedem Deutschen, Preußen war Deutschlands Glück. Es ist Deutschlands Unglück, dass Preußen nicht so blieb, wie es Bismarck noch wollte. Und man verzeiht vor allem Preußen nicht, dass es ein Staat war, der solche Tugenden den Bürgern und den Beamten beibrachte wie Pflichtbewusstsein, Ehrlichkeit, Treue. Man schämt sich heute solcher Dinge, das sind Tugenden. Und wir wissen nicht, wie viel wir dem zu verdanken haben, dass in den Ländern namentlich der Reformation, des Protestantismus, dass es selbstverständlich war und eigentlich noch ist, dass man sich auf Beamte verlassen kann, dass man die nicht bestechen muss, dass sie ihre Sache tun aus Pflichtbewusstsein. Das sind vom Evangelium inspirierte Tugenden. Und Preußen war bekanntlich protestantisch. Nun, man merkt erst, wie dankbar man sein muss dafür, wenn man in Ländern lebt, wo man nichts bekommt ohne Bestechung. Nun, bei uns Und in unseren Breitengraden bricht das natürlich auch ein und ist nicht mehr so, wie es einmal war, weil man ja auch das Evangelium über Bord geworfen hat, bald vollständig. Aber wenn man schon zu bestechen hat, dann muss man ja heute einen Beamten bestechen, damit er einen Gefallen tut, den er nicht tun dürfte. Aber in Indien ist es so, auch in Pakistan, muss man Beamte bestechen, damit sie das tun, was sie tun müssen. Man muss sie bestechen, damit sie einen Pass ausstellen, wofür sie ja bezahlt werden. Man muss sie dafür bestechen, dass sie einem eine Bescheinigung ausstellen. Für alles muss man sie bestechen, sonst geht nichts. Überall, Gerichte werden bestochen, Zeugen bestochen, eine bis in die Zehenspitzen und Haarspitzen gehende Korruption. Das hängt zusammen mit der Religion. Wenn schon die Priester, wenn die korrupt sein dürfen, dann ist doch klar, dann darf man korrupt sein. Das lernt man daraus. Noch etwas, das für unser sittliches Empfinden anstößig ist, aber nur darum anstößig ist, weil wir durch biblische Sittlichkeit geprägt sind. Ich lese hier aus einem Buch von einem Engländer, Wilkins, der lebte auch im letzten Jahrhundert, sein Leben in Indien verbracht, und er schrieb ein Buch über den Hinduismus, über die Sitten und Gebräuche des Volkes, wie sie lebten. Und er sagt hier, ein Mann kann der vorbildlichste Hindu sein und gleichzeitig in der größten Unmoral leben. Einer unserer einheimischen Christen sagte einmal, so ein Bengalen, der Christ geworden war, ihr Engländer, die ihr in christlichen Familien zur Welt gekommen seid und denen von Kindheit an beigebracht wurde, stets die Wahrheit zu sagen und die Lüge zu verachten, könnt euch keinen Begriff davon machen, wie schwer es für den Bengali ist, seine natürliche Neigung zu lügen und zu betrügen zu überwinden. Euch wird gelehrt, es sei unehrenwert zu lügen. Uns wird gelehrt, das Unehrenwerte sei nicht das Lügen, sondern das Erwischtwerden. Also wir merken, das ist eine völlig andere Sittlichkeit. Natürlich kennen wir das scherzhaft auch, diesen Ausspruch, du sollst dich nicht erwischen lassen. Aber wir wissen irgendwie, wir spüren den Schalk dahinter und wissen, dass es eigentlich verkehrt ist. Und normalerweise haben die meisten noch ein Gewissen, das sich regt, wenn sie lügen. Dass sie nicht einfach so leben können. Das ist in nichtchristlichen Gesellschaften überhaupt nicht selbstverständlich. Auch im Islam nicht, dort noch weniger, noch weniger. Schließlich zur sozialen Gleichgültigkeit des Hindu ein Zitat aus der Bhagavad Gita, dem meistgelesenen Buch der Hindus. Hier wird folgende Empfehlung gegeben, um einfach zu einer Gelassenheit im Leben zu kommen. Was soll man tun, um im Leben irgendwie gelassen zu sein? Gelassenheit ist ja eine gute Sache, dann geht es einem ja besser. Wer seine Seele frei von allen Dingen, die sie von außen her berühren, hält erlangt sein wahres Selbst, den wahren Frieden, des wahren Daseins, wahre Seligkeit, der wird mit Recht ein Heiliger genannt, er findet seinen Himmel in sich selbst. Er findet seinen Himmel in sich selbst, er findet sein wahres Selbst, also Ich-Bezogenheit. Wer seinen Himmel in sich selbst findet, wird kaum den Drang verspüren, dem nachzustreben, was christliches Ideal ist. Der Christ sucht und findet den Himmel nicht in sich selbst, sondern über sich. Und wer nach dem Himmel trachtet, nach dem Gott, der über ihm ist, trachtet und für ihn lebt, der beweist seine Liebe zu Gott in der Hingabe, im Leben für den Nächsten. Das ist christliches Ideal. Auf einen solchen Gedanken kann der Hindu aufgrund seiner Religion überhaupt nicht kommen. Ist ihm absurd, ein solcher Gedanke. Völlig fern. Dann noch einiges zum Islam. Pakistan, Land der Reinen, bedeutet das. Damit wollten die Gründer des Staates Pakistan, der 1947 entstand, als Indien unabhängig wurde, wurde ein Teil Indiens für die Muslime reserviert, Eben Pakistan, das bedeutet Land der Reine. Religion, von seiner Religion herleitet, dieses Land hat eine Geschichte, bald 50-jährige Geschichte des nahezu totalen Scheiterns. Eine Regierung nach der anderen wird gestürzt, eine Notstandsregierung nach der anderen regiert, mehr oder weniger despotisch, obwohl Pakistan formal ungefähr die Verfassung bekam oder mit der Verfassung anfing, die britische Indien gehabt hatte, also eine parlamentarische Demokratie. Nun, Indien hatte immerhin eine leidlich funktionierende Demokratie. Pakistan hat das nie geschafft, dass Demokratie dort funktionieren hätte. Ein paar so demokratische Übungen sind dann und wann gemacht worden, mit Wahlen und so, aber es funktioniert nicht. Nun stellt man fest, dass es kein einziges islamisches Land auf dem ganzen Erdenrund gibt, in dem ein freiheitlich rechtsstaatliches System bestehen könnte. Nicht einmal. Nicht einmal. Woran mag das liegen? Alle islamischen Staaten sind halb oder ganz despotiert. Und der Staat, der noch am nächsten an das herankommt, was wir unter einem freiheitlichen Rechtsstaat verstehen, die Türkei, ist darum bezeichnenderweise der einzige islamische Staat, der vor 70 Jahren den Islam über Bord kippte und einfach sagt, wer Moslem bleiben will, soll es sein für sich, aber nicht im Staat. Atatürk hat also den Islam als staatstragendes Prinzip davon gejagt. Und das ist der Grund, warum die Türkei einigermaßen, natürlich nicht so, wie wir es wünschen und erwarten, als ein halbwegs rechtsstaatliches Gebilde funktioniert. Nun, es ist wirklich so, Islam, wer vom Islam geprägt ist, ein Volk, ein Gemeinwesen, das vom Islam geprägt ist, kann keinen Rechtsstaat, freiheitlichen Rechtsstaat zu Wege bringen, weil das gegen den Geist des Islam geht. Die Kerndoktrin des Islam, von der sich alles herleitet, ist die Doktrin der Allmacht Allahs. In Islam ist nichts so wichtig wie diese Tatsache, Allah ist allmächtig. Ja, das kommt uns ja zunächst vertraut vor. Die Bibel redet auch von einem allmächtigen Gott. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Unterschied. In der Bibel, wer die Bibel liest, das ganze Zeugnis der Bibel zur Kenntnis nimmt, wenn man den fragen würde, was ist der Hauptcharakter des Gottes der Bibel? Der würde nicht sagen, Allmacht. Vielleicht würde er das nachher auch noch sagen, sondern er würde sagen, eigentlich Gerechtigkeit und Liebe. Und so ist es auch. Also, diese Charaktereigenschaften Gottes sind an Gottes Wesen das Zentrale, nicht seine Allmacht. Aber jetzt kommt noch zur Allmacht dazu, dass der Koran die Allmacht Allahs ganz anders definiert als die Bibel. Wir lesen in der Bibel auch, unser Gott wohnt in den Himmeln, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ja, aber das ist nicht der einzige Satz. Dann steht auch in der Bibel, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Dann steht im Titusbrief, Kapitel 1, Vers 2, Gott, der nicht lügen kann. Dann steht in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Dann steht in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und so wird in der Bibel die Allmacht Gottes, wird gleichzeitig nicht eingeschränkt, aber festgelegt durch Gottes sittliche Eigenschaften. Und die Allmacht Gottes heißt nie, dass er sich über seine sittlichen Eigenschaften hinwegsetzen würde. Gott ist allmächtig, aber nicht so allmächtig, dass er auch lügen kann. Aber genau das ist die Allmacht Allahs. Er ist so allmächtig, dass er alles kann und darf auch lügen. Auch lügen. Dazu ein Zitat, das steht mehrere Male, nicht einmal im Koran, in der dritten Sure, 47. Vers. Und sie, Ungläubige, gemeint sind in diesem Zusammenhang Juden, schmiedeten Listen, und Allah schmiedete Listen, und Allah ist der beste Listenschmied. Ist also noch listiger als böse Menschen. Sagt der Koran, nicht einmal, mehrere Male. Allah ist alleiniger Verursacher und Wirker aller Dinge. Das war lange ein philosophisches Problem für die Muslime und die haben sich dann festgelegt und haben das tatsächlich so festgehalten, es gibt keine zweiten, also sekundären Ursachen. Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, und das ist uns selbstverständlich, dass es sekundäre Ursachen gibt. Die Bibel sagt nicht, Allah macht alles. Es gibt, oder Gott macht alles. Gott hat alles geschaffen, Gott ist allmächtig, aber es gibt sehr viele Dinge, die Gott nicht tut. Zum Beispiel, Gott hat das Böse nie in die Welt gebracht. Und so ist es nicht Gott, der es tut, wenn du lügst und ich lüge. Wenn ich Böses mache, dann ist es nicht Gott, der das tut. Kommt auch nicht von ihm, das kommt von mir. So sagt es die Bibel. Der Koran aber sagt, es gibt nur einen Verursacher aller Dinge, Allah. Alles kommt von ihm. Alles. Auch das Böse, auch das sittlich Böse. Ja, und so, zum Beispiel, als die Bewohner von Medina nach der Schlacht von Badr, welche unter der Führung Mohammeds geschlagen wurde, als sie auch Freunde und Verwandte töten mussten auf sein Geheiß und nachher ein schlechtes Gewissen hatten, sie hatten nämlich arabisches Gesetz damit gebrochen, durfte keine Freunde töten. Ist auch gräulich, das zu tun. Verwandte umbringen. Aber der Prophet hat befohlen und sie hat es getan. Und dann hatten sie ein schlechtes Gewissen. Und wie so oft in solchen Situationen, das ist nicht behauptet von mir, das kann man nachlesen in der offiziellen islamischen Biografie über Mohammed, nämlich die Biografie von Ibn Ishaq, dass dann Allah ihm dann jeweils eine Offenbarung gab. Und das sagt also angeblich Allah, der Mohammed, und Mohammed sagte das den Medinensern, um ihr schlechtes Gewissen wieder zu beschwichtigen. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht du hast geschossen, sondern Allah hat geschossen. Mit dieser Sure weist Razali, der hervorragendste muslimische Gelehrte des 11. Jahrhunderts nach, dass es außer Allahs Willen keinen anderen Willen geben kann, der Ursache irgendeines Geschehens sein. Auch nicht der Mensch hat einen freien Willen. So vermag der Blick desjenigen, das schreibt Razli, der nicht durch Allahs Licht für den Islam geweitet war, nicht zu erkennen, dass Allah der Bezwinger von Himmel und Erde ist und dass er als der Macht ausübende hinter allem steht. Nach dem Koran ist Allah Urheber aller Dinge auch des Bösen. Eine weitere Stelle aus dem Koran, 74. Sure, 34. Vers, da steht, also führt Allah irre, wenn ihr will, seid es recht, wenn ihr will. Er ist auch der Urheber der Sünde, des Bösen. Und das zeigt sich ganz handgreiflich im Leben. Der Muslim. Ich erinnere mich gut, ich saß einmal in Bombay, in einem Hof und redete mit einem Mann. Der Mann war Schnapshändler, und zwar als Muslim. Und ein Muslim als Schnapshändler, das ist schlimmer als bei uns ein Kuppler. Wirklich schlimmer. Und er hat auch noch eingesessen wegen dem Totschlags. Und dann im Laufe des Gesprächs und sagte er, das sei sein Schicksal gewesen, aber er hat mich so gemacht. Der Mann war auch völlig überzeugt, das war nicht etwa ein Zinsch, wie er das sagte. Aber er hat das so gemacht. Dass er ein Schnapshändler und ein Totschläger wurde. Von allen aus. Weil jeder, der allmächtig ist, geschieht nichts ohne seinen Willen und darum ist es kein Zufall, dass jeder Muslim rund 100 Mal am Tag sagt, Inshallah. Wenn Allah will. Nur wenn Allah will, was Allah will, geschieht und sonst nichts. Dieser Allah erklärt auch, warum islamisches Vertrauen nie und nimmer das ist wie christliches Vertrauen.
Wir vertrauen einem Gott, von dem wir wissen, dass er nicht lügen kann. Einem Gott, der Verheißungen gibt. Einem Gott, von dem wir wissen, dass er das, was er vereinbart, tut. Dass er der Gott der Wahrheit und der Lüge ist und ihm vertrauen, dass ist ein freundliches, sich ihm anvertrauen. Wir wissen, dass das nur zu unserem Wohl ist. Na, islamische Auffassung ist Vertrauen, arabisch Tawakkul, etwas ganz anderes. Es ist vielmehr als die Schicken ins Unvermeidliche, und zwar ins unbekannt bleibende Unvermeidliche. Ich habe auch bei dem Schicken, das Wort Islam, einfach Unterwerfung. Unterwerfung unter einem fremden Willen, immer unbekannt bleibenden Willen. Das ist Islam. Und darum ist doch noch der Muslim im Idealfall in den Händen Allahs, und das ist ein Vergleich, den Sie verwenden, wie die Leiche in der Hand des Leichenwäschers. Solche schreiben aber fromme Muslime, die zitiert werden. Das gilt als bewunderungswürdiges Ideal. Solche Handlung ist der Bibel völlig fremd. Erinnert eigentlich an jesuitische Prinzipien. Die Jesuiten, das waren keine Christen, neben Jesuiten. Der Jesuit darf ja im Dienst der Sache wieder Moslem lügen. Darf er? Und der Jesuit soll ja, der jesuitische Zögling, soll ja in der Hand seines Franziers sein wie ein Wachskügelchen. Das war der Vergleich, den Loyola verwendete. Formbar, manipulierbar bis zum Letzten. Das ist islamisch, jesuitisch, römisch-katholisch, aber nicht biblisch. Allmacht Allahs, Allmacht und Schicksal, das Wort ist jeden geläufig, Kismet für Schicksal. Nun, auch das äußert sich im Alltagsleben. Ich war einmal mit dem Bus unterwegs von Rawalpindi nach Peshawar und es regnete, obwohl es außerhalb der Regenzeit war, aber manchmal regnet es trotzdem, auch dann. Und da saß neben mir jemand, der tropfte es durch ein Loch im Bus auf den Kopf. Das war ein kleiner Minibus. Und dann war noch Zeit, das war ein bisschen zu blöd. Und dann hat er dem Fahrer gesagt, du kannst dieses Loch hier nicht fliegen. Der tropft auf den Kopf. Und dann sagte der Fahrer, guck mal, weißt du, lebt doch mal ein Kismet. Das ist ein Kismet. Und so merken wir die Sache mit dem Schicksal, mit der Allmacht Allahs. Leistet der Sündhaftigkeit des Menschen Vorschub. Entschuldigt seine Sünde. Der Schlafsender sagt, Allah habe ich so gemacht, das ist mein Schicksal. Der faule Chauffeur, der sein Auto nicht in Stand bringt, ist das Schicksal. Pech, das ist nicht dein Schicksal. Und so entschuldigt, dass diese Vorstellung von der Allmacht Allahs tatsächlich den Menschen und gibt einem anderen die Schuld für das Böse, das er tut. Und das hat natürlich auch Folge, auch für das Zusammenleben von Menschen. Allmacht und Rechtsstaatlichkeit. Angesichts solcher Lehren, die den Menschen einfach so Marionette des Schicksals macht, so Marionette eines allmächtigen Willens, angesichts solcher Lehren kann es nicht verwundern, dass islamische Staaten despotisch sein müssen. Denn der Herrscher ist immer wie der verlängerte Arm Allahs. Es ist ja Allah, der dort sitzt und herrscht. Allah hat ihn ja zu dem gemacht. Und so muss ich mich manchmal unterwerfen. Und das erklärt auch den Glaubensmut, mit dem Muslime Gewalttaten ihrer Herrscher hinnehmen. Ich las vor etwa 3-4 Jahren ein Buch von einem jüdischen Journalisten, der war einige Jahre in Libanon und in Israel und schrieb dann ein Buch From Beirut to Jerusalem, Thomas Friedmann. Gibt das Buch auch auf Deutsch, hat mir jemand gesagt. Und dort beschreibt er einige Dinge, die er selber untersuchte. Und zwar kurz vor er dahin kam, hatte der syrische Diktator, Hafiz al-Assad, hatte einen vernichtenden Schlag geführt gegen die Muslimbrüder. Die Muslimbrüder waren in Darm nicht geheuer, weil seine Herrschaft gefährdet. Und zwar hatte die Muslimbrüder ihre Hochburgen der Stadt Hamra. Was machte die Ibn Asad? Er ließ einmal das ganze Quartier, wo diese Muslimbrüder, wo die meisten dieser Muslimbrüder wohnte, umstellen. Er verfährt die Stadt umstellen mit Armee, Panzer, Geschütze, alles. Und einfach das Quartier umstellen und ging dann von Haus zu Haus, alle niedergeschossen. Nachher die Häuser niedergerissen
und mit dem Bulldozer planiert.
Und dieser Thomas Friedmann, der war nachher dort, nachdem das geschehen war, und er beschreibt, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, dass mitten in der Stadt war ein Riesenloch einfach herausgehauen, drei Fußballfelder groß, und einfach flach gewalzt. Und als einer immer so kratzte, kam ein Turmschuss zum Vorschein. Da wurden die Toten wurden einfach mit den Häusern begraben, flach gemacht, 20.000 Menschen umgebracht. Aber so! Und das nimmt die Bevölkerung hin. Hat sich nie ein Protest dagegen geregelt. Und das ist wirklich die übliche Art muslimischer Despoten zu herrschen. Aber tut es. Wer will sich alle darüber setzen? Der Schweizer Historiker Jakob Burckhardt, einer der größten Historiker überhaupt, lebt im letzten Jahrhundert. Er sagt in seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen, dass der so typische muslimisch-orientalische Despotismus auf den Islam zurückgeht, der seine ganze Kultur wesentlich beherrscht, bedient und färbt. Eigenartigerweise wagt man das heute fast nicht mehr zu sagen. Wenn heute ein Historiker das so offen sagen würde, der würde seines Lehrstuhls in Tod nehmen. Weil man es heute nicht mehr wahrhaben will, in unserer Zeit der krampfhaft gesuchten, verlogenen Toleranz, war die Wahrheit nicht mehr zu sagen. Oder denkt an diesen Saddam Hussein, was macht er, um aufmüpfige Kurden, sich aufmüpfiger Kurden zu entledigen? Er lässt einfach Giftgas auf ganze Dörfer nicht vergeben. Tausende werden einfach ausgelöscht. Kein Mensch rettet sich. Man nimmt das einfach hin. Wir wissen auch, wenn in Israel ein Israeli, nachdem er in einem Steinhagel hier zu Tode gesteinigt worden ist und nachher zurückschießt und einer stirbt, dann gibt es UNO-Resolutionen. Das ist uns schon bekannt, dass es so ist. Das ist eigentlich eine Empfehlung für Israel. Weil man eigentlich weiß, ein Jude, ein Israeli, kennt eine andere Sittlichkeit. Aber bei Muslimen ist es völlig selbstverständlich, dass ihre eigenen Herrscher sie einfach an die Wand drücken und zerquetschen, wenn es die Wand setzt. Das ist allen völlig egal. Hauptsache, es hat mich nicht getroffen. Allmacht und Familie schließlich noch. Die Allmacht Allahs führt auch dazu, dass in der Familie der Ehemann und Vater das ist, was der Staatsoberhaupt für den Staat ist. Oder das, was Allah für die Muslime ist. Ein unumschränkter Herrscher. Das ist so bekannt, dass die Frage gar nicht ist, ob die Frau unterdrückt wäre, sondern nur, wie weit sie unterdrückt wird. Und wenn man jetzt die Zeugnisse nachliest, die Zeugnisse von muslimischen Gelehrten und ihren Empfehlungen, dann begegnen wir einem Ausmaß der Entwürdigung der Frau, die man nicht für möglich hält. Ich nenne einige Belege, die in einem Buch zusammengetragen sind, vom in Bern lehrenden Orientalisten Johann Christoph Bürgel. Das Buch heißt Allmacht und Mächtigkeit, Religion und Welt im Islam. Erschienen im Verlag C.H. Beck, München. Ein sehr interessantes Buch. Später treffen wir in frommen Traktaten, also frommen muslimische Traktate, die Feststellung, von 1000 Männern kommen in der Regel 999 ins Paradies, von 1000 Frauen 999 in die Hölle. Ghazali, den wir schon nannten, betont in seinem Buch über das Heiraten die Gehorsamspflicht der Frau mit folgenden Worten. Ein angesehener muslimischer Gelehrter. Die Ehe ist eine Art Gefangenschaft, denn sie ist seine Sklavin. Sie ist zum absoluten Gehorsam verpflichtet in allem, was er von ihr verlangt. Soweit keine Sünde darin liegt. Und von Illustration erfällt der folgende erbauliche Geschichte. Ein Mann war auf Reisen gegangen, hatte seine Frau verpflichtet, nicht vom Oberstock herabzusteigen. Als ihr Vater, der unten wohnte, erkrankte, sandte sie zum Propheten und bat ihn um Erlaubnis, hinabsteigen zu dürfen. Er aber sprach: Gehorche deinen Gatten. Als dann ihr Vater begraben war, ließ ihr der Prophet bestellen, Allah habe ihren Vater verziehen, wegen ihres Gehorsams gegenüber ihrem Gatten. Gradley versorgt seine Leser mit weiteren eindeutigen Aussagen des Propheten. Eine Witwe, die sich wieder heiraten wollte und sich bei Mohammed nach den Rechten des Mannes erkundigte, antwortete er: Zu den Rechten des Mannes über seine Frau gehört es, dass, wenn er nach ihr begehrt, sie sich nicht verweigern darf und legte sie auf den Rücken des Kamels. Sie darf aus seinem Haus nicht weggeben, ohne seine Erlaubnis, tut sie es doch, so hat sie die Lasten werden lohnt. Wenn sie ihr Haus verlässt ohne seine Erlaubnis, verfluchen sie die Engel, bis sie zurückkehrt und Reue tut. Nun ist es klar, dem Bibelleser fallen reihenweise Bibelstellen ein, welche die unendliche Distanz in der Wertschätzung der Frau auch bei den biblischen Bibel und Koran bestehen. Zum Beispiel in der Davids-Geschichte findet sich das Beispiel jener tapferen Frau, Abigail, die genau das tut, was Mohammed verbot. Sie hat nämlich von den Dingen des Hauses sehr freizügig weggegeben an David und an seine Männer. Sie hat das Haus verlassen, ohne ihren Mann zu fragen. Und sie gilt als eine tapfere Frau, als Vorbild. Oder der biblische Bericht von der Erschaffung von Mann und Frau lässt uns erstens verstehen, dass der Mensch nur als Mann und Frau Bild Gottes ist und Gleichnis Gottes. Und in Besonderheit die Erschaffung der Frau, wie die Frau erschaffen wurde, lässt uns ihre Würde begreifen. Ich bringe jetzt ein Beispiel von einem großen puritanischen Bibelausleger. Und zwar ganz bewusst, weil auch das Wort Puritaner in unserer Zeit ein Schimpfwort geworden ist. Man nennt die Puritaner irgendwie der Schreck, Gespenst, Monster. Das waren Männer Gottes, die in der Gesinnung Jesu Christi lebten und dienten. Und hört mal, was der Puritaner Matthew Henry vor 300 Jahren schrieb. In seinem sechsbändigen Kommentar über alle Bücher der Bibel erläutert er 1. Mose 2, 22. Dort versteht Gott der Herr, nahm eine Rippe von Adam und baute aus ihr die Frau. Und Matthew Henry schreibt dazu folgendes: Wir sehen hier, die Frau wurde aus der Rippe, das ist aus der Seite Adams erschaffen. Nicht aus seinem Haupt, das sie über ihm herrsche, noch aus seinen Füßen, dass er sie mit Füßen trete, sondern aus seiner Seite, dass sie ihm gleich sei. Unter seinem Arm, um geschützt zu werden, nahe seinem Herzen, um von ihm geliebt zu werden, und aus ihm, dass sie ihm alle Zeit fehle. Das ist eine Sprache, die so anders ist, die so unendlich von der Sprache des Propheten des Islam und der islamischen Gelehrten unterscheidet. Man muss sagen, ich übertreibe. Und natürlich färbt das auch ab auf das ganze Zusammenleben der Menschen, von Mann und Frau, der ganzen Gesellschaft. Schließlich noch biblisches und islamisches Arbeitsethos. Wer im Orient reist, der findet das zunächst mal ganz behaglich zu dieser Schlendrian. Aber wer leben muss und bei einem solchen Schlendrian, der empfindet und merkt es bald, es ist ein Fluch, diese Trägheit. Aber auch das ist ein weiteres Erbe des Propheten des Islam. Ein Schweizer hat ein Buch geschrieben über die Sittlichkeit des Islam, Xavier de Planolle, und er sagt dort, ganz selbstverständlich ist Mohammeds Lehre von Verachtung für die Landarbeit geprägt. Die Lehre Mohammeds verachtet also die körperliche harte Arbeit, Landarbeit. In den Evangelien hingegen spielt die Landwirtschaft eine zentrale Rolle. Jesus spricht über Weinlese, Winzer, Ölpressen, den Sämann, gute Verwalter, Pflügen. Nicht von alledem im Koran. Als Mohammed eine Pflugschar sah, sagte er gemäß einem berühmten Hadith, diese Pflugschar hier wird niemals in das Haus der Gläubigen gelangen, ohne dass nicht gleichzeitig Erniedrigung geschieht. Also das ist für den Moslem erniedrigend. Körperliche Arbeit ist nach islamischer Vorstellung erniedrigend. Ehrenwert ist Besitzen, Befehlen und Geschäfte machen. Biblisches Urteilen ist wiederum von solcher Einstellung Lichtjahre entfernt. Beachtet einmal, wo und bei welcher Gelegenheit Gott häufig seine Propheten und Knechte berief, als sie bei der Arbeit waren. Als sie hinter den Flügen hergingen, als sie die Schafe hüteten, als sie beim Fischen waren. Und das zeigt doch den Wert, den die Arbeit hat in Gottes Augen und nach dem Urteil darum der Bibel. Gott ist es wohl, der Saat und Ernte gibt, wie er verheißen hat. Ja, auch der Mensch muss sein Brot im Schweiße seines Angesichts essen. Unser Herr, der vollkommene Mensch, war Jahrzehnte vor seinem öffentlichen Auftreten ein Handwerker. Die Apostel lehrten darum die Gläubigen, überall, wo sie hinkamen, mit ihren Händen zu arbeiten, niemanden vor Last zu fahren, sondern vielmehr zu arbeiten, um den Bedürftigen etwas mitzuteilen. Und die Apostel selbst waren die größten Vorbilder darin. Paulus sagt, ich habe Tag und Nacht gearbeitet, um niemanden von euch beschwerlich zu fallen. Der zweite Thessalonicher Brief sagt, Kapitel 3, Vers 10, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Morgen werden wir da noch mehr hören, wie auch diese Einstellung zur Arbeit, wie das mit dem Gedeihen oder entsprechend Nicht-Gedeihen einer Gesellschaft zusammenhängt und wie das sehr, sehr viel zu tun hat mit dem Evangelium und das Evangelium, das Gewissen der Menschen prägt oder nicht. Und das größte Vorbild ist unser Herr selbst. Er kam als Knecht. Und er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dort, wo sein Vorbild und dort, wo seine Lehre das Gewissen und Urteil der Menschen bestimmt und in dem Maß, wie es ihr Gewissen und Urteil bestimmt, ist eine menschliche Gemeinschaft, Zusammenleben von Menschen, gedeihlich und glücklich. Wir wollen zum Schluss miteinander beten. Übung, auch für solche, die hier einfach Fragen haben. Also hier auf dieses Buch will ich noch hinweisen, geschrieben von einem Franzosen, Jean-Claude Barrault, die unerbittlichen Erlöser vom Kampf des Islam gegen die moderne Welt. Das Buch ist erstaunlich klar und mutig geschrieben und hat kaum einen Sturm der Entrüstung ausgelöst in Frankreich. Aber es ist äußerst treffend geschrieben, er bringt es endlich auf den Punkt, was das Wesen des Islam ausmacht und warum der Islam sich so gebärden muss, der es tut, eben. Gewalttätig, terroristisch, intolerant, dass das also nicht etwa böse Unterstellung ist, wenn man sagt, dass ein Wesen des Islam angelegt. Die erschienen in Rowold, also in einem weltlichen Verlag.
Ich bin doch etwas erstaunt, mit einer Leichtigkeit Sie all das, was wir in unserer Geschichte als christliches oder als Volk, das nach christlichen Maximen leben möchte, nach Gottes Wort leben möchte, mit welch einer Leichtigkeit all das, was wir in der Geschichte verbrochen haben und an Grausames auch anderen zugefügt haben, wie leicht sie das wegschieben können. Und also ich bin ganz erschrocken darüber, wie viel Hass sie ausstreuen. Also ich muss es wirklich so sagen, mir tut das weh und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus möchte, dass wir so einen Hass auf andere Völker haben, auf andere Menschen. Das kann um Jesu Willen nicht sein.
Nun, ich habe nicht mit Leichtigkeit, etwas weggeschoben. Es war nicht der Rahmen und die Gelegenheit, darüber heute Abend zu reden, der Verbrechen, die geschehen sind im Namen des Christentums, sind wir uns hoffentlich bewusst und schämen uns dieser Dinge. Und wenn der Eindruck entstand, ich habe über Völker schlecht geredet, dann tut es mir leid, bin ich missverstanden worden. Ich habe über Lehren geredet. Und diese Lehren haben Auswirkungen. Und diese Lehren sind fatal, sind verhängnisvoll. Und es wird Ihnen aufgefallen sein, ich habe meistens eigene Leute zitiert. Ich habe nicht Christen zitiert gegen Hindus oder Muslime. Ich habe Hindus über Hindus reden lassen, Muslime den Islam erläutern lassen. Also ihre eigenen Zeugen. Und ich meine, wir sollten den Mut haben, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen, auch wenn sie nicht erbaulich sind. Ja?
Ich meine, es steht uns nicht an, so grausam und mit einem solchen Balken im eigenen Auge über andere zu urteilen. Es steht uns an, unseren Glauben zu leben nach den Grundsätzen und nach dem, was uns Jesus gesagt hat als Lebensmaxime. Und bevor wir nicht da wirklich ein Stück weiterkommen, und ich gebe Ihnen recht, dass der Mensch von Grund auf böse ist, dass die Bibel das sagt, und dass das sicher auch so stimmt. Aber es kann nicht unsere Aufgabe sein, andere so in Grund und Boden schlecht zu machen, bevor wir nicht selbst ein bisschen weiter sind mit dem, was wir verwirklichen müssten von unserem Glauben.
Also da bin ich ganz einverstanden. Vollkommen. Aber ich glaube, Sie treffen den Punkt nicht. Also ich fühle mich nicht betroffen von dem, was Sie sagen. Ich habe keine Leute, Menschen verurteilt, eine Lehre dargestellt, die Folgen dieser Lehre und diese Lehre beurteilen lassen durch andere. Das müssen Sie ganz einfach zur Kenntnis nehmen. Nun, dass wir selber gefordert sind, dem Sohn Gottes nachzufolgen, ihm zu dienen, das ist ganz klar. Dafür werden wir uns verantworten müssen, vor Gott, Sie und ich. Das ist eindeutig so und insofern danke ich auch für Ihren Hinweis. Da haben Sie völlig recht. Darf ich einen Apostel Paulus erinnern? Der Apostel Paulus zitiert einmal auch einen eigenen Propheten im Titusbrief. Dort sagte einer ihrer eigenen Propheten, hat gesagt, und da zitiert er Epimenides von Kreta, Kreta sei Ipsois Traika Kateria Gastelalgar. Die Kreta sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Und dann sagt er, dieses Urteil ist wahr. Nun, dort ist sogar von Menschen etwas nicht gerade Löbliches gesagt. Und so meine ich, dass es unter Umständen gerechtfertigt sein kann und dass man manchmal deutlich reden muss. Nun, ich habe damit gerechnet, dass der ein oder andere Anstoß daran nimmt, dass es sehr deutlich wurde. Aber warum bin ich so deutlich geworden? Weil ich weiß, ich habe Freunde, gute Freunde, viele gute Freunde, in muslimischen Ländern, Pakistan, Bangladesch, ich habe mit ihnen zusammen gelebt. Ich wünsche ihr Bestes
Und ich weiß, dass diese Religion kaputt macht. Und hier bei uns wird aus Unwissenheit, wird ganz einfach verharmlost. Und das kann nicht im Interesse der Menschen sein, dass man verharmlost. Das ist in niemandes Interesse. Das also ist es, was mich treibt, deutlich zu reden.
Fundamentalistisch, dass sie nur Klischees da wieder aufbauen, Verallgemeinerungen. Ich habe nichts Gutes gehört von Islam bei Ihnen, nichts Gutes vom Hinduismus. Und das gibt es ja auch.
Ja, ist ja, da haben Sie recht. Also Klischees habe ich ganz sicher keine verbreitet, sondern vielmehr das Klischee besteht darin, dass man behauptet, ja, dass ein Klischee verbreitet, aber leider war niemand die Wahrheit zu sagen. Und so wird der große Teil der Öffentlichkeit wird in den Medien mit einem sehr bewusst einseitigen Bild dauernd abgespeist. Und wir sollten wissen, was da sein und lest die Quellen. Was der Islam und der Prophet des Islam und die Lehrer des Islam über den Islam gesagt haben. Das ist ein ganz anderes Bild, als heute sein Salbungsbrot in Worten so gesagt wird. Und wer den Islam einmal erlebt hat und gesehen hat, der weiß, es ist wirklich, es ist eine brutale Lehre. Natürlich hat sie ihre schönen Seiten, Gastfreundschaft und all das, das habe ich auch erlebt. Von dem habe ich zugegebenermaßen heute nicht geredet. Da haben Sie recht. Irgendwo und irgendwie muss man sich einstempeln, aber ich will mir das merken für ein anderes Mal, dass ich das in der Weise doch auch zugestehe und auch erkenne. Also danke für den Hinweis. Ja.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass von Allah alles Gute und Schlechte
ist. Jawohl, ja.
Welche Rolle spielt dann der Widersacher Gottes?
Ja, er ist natürlich auch, wie alles, ist er ja ein Produkt, ein Geschöpf Allahs und Allahs Willen unterworfen.
Wie oft kommt eigentlich im Koran das Wort Liebe vor?
Das Wort Liebe, ich weiß nicht, wie oft es vorkommt. Es ist auf alle Fälle nie alles Epitheton, alles Beiwort zu Gott, der Liebe gesagt.
Also nie das eigentlich von Allah verwendet?
Nein.
Was mich interessieren würde, ist, was ich auch sehr interessant gefunden habe, was ich noch nicht gehört habe, dass die Lehre der Wiedergeburt bei den Hindus und auch dann wohl im Buddhismus selbst. Man sagt ja immer, wenn man im Gespräch ist, dass die Europäer eigentlich umgedeutet hätten, quasi sich erfreuen an einer Vorstellung, dass man wiedergeboren wird, dass es aber eigentlich im Hinduismus ein Fluch wäre.
Ja.
Und das klang ja jetzt eher schon vom Hinduismus aus.
Ja, ja.
Könnte man das
wieder? Ja, gut. Also für den Hindu ist die Idee der Seelenwanderung, der Wiederverkörperung, ist ihm eine willkommene Idee, weil das ihm die Möglichkeit, in diesem Dasein zu verbleiben, verlängert. So interpretieren es verschiedene, so auch der zitierte Milad Chaudhry interpretiert, als Hindu, als Bengali, sagte, das steckt hinter diesen Gedanken an die Wiedergeburt. Man will sich von dieser Welt nicht trennen und darum diese Hoffnung, dass man wiederkommt.
Also dann stimmt es eigentlich nicht, wenn behauptet wird, dass in hinduistischen bzw. buddhistischen Ländern es ein Fluch wäre.
Man muss vorsichtig sein, es stimmt oder es stimmt nicht. Der Hinduismus ist dermaßen vielfältig, es gibt so verschiedene Schulen. Aber für den populären Hinduismus stimmt es nicht. Das stimmt
für den philosophischen Hinduismus im Stile der Upanishaden. Also dort lesen Sie davon, dass das Leben hier in der Welt Samsara, dass das ein Gefängnis ist, dem man entrinnen soll und dass man sich läutern kann durch verschiedene Lebenszyklen und dann am Ende im Kreislauf von Sterben geboren werden, im Samsara dann entfliehen kann und ins Nirvana eingeht. Aber das ist eine ganz kleine Minderheit, die sich für solche Fragen interessiert. Für den praktischen Hinduismus spielt das keine Rolle, für den gelebten Hinduismus. Den Volkshinduismus der Inder, ja.
Wie viele Götter gibt es eigentlich auch jetzt in der hinduistischen Lehre?
Ja, das sind 300 Millionen, aber es ist so, eigentlich ist der Hinduismus letztlich monotheistisch, eigentlich. Und es ist nur so, dass er unter verschiedenen Namen den gleichen Gott sich denkt. Es ist also ein Monotheismus mit vielfältiger Erscheinungsform.
Keine Million und sich so.
Ja, das sind Zahlen, die liest man da oder dort, aber die sind natürlich nie aufgeführt, eines mit Namen. Aber irgendwo kommt diese Zahl vor, dass es so viele Götter gibt.
Dann müsste sie eigentlich ein Hindu nicht ertrügen, wenn er jetzt die Olle, den Ollen irgendwie gut sein will, der weiß ich gar nicht.
Nein, es ist doch, der Hindu sucht sich seinen Kult aus. Es gibt einige großen Kulte, den Kali-Kult, und Inder Kali dient dann der Anhänger des Kali-Kultes der Gottheit und sieht darin einfach die Verkörperung der einen Gottheit, so auch der Shiva-Kult oder der Vishnu-Kult. Und so suchen die sich einen Kult aus und man wird meistens darin geboren, die Eltern waren schon darin geboren und dient dann diesem einen Kult, diesem Gott und durch diesen Gott die alten Gottheit.
Um vorzugreifen, aber auch die Anfrage der Dame in der letzten Reihe ist nicht ein Stück weit thematisiert, der morgige Abend. Nicht ein Stück weit Gesellschaft
und morgen geht es um den Einfluss der Bibel auf die europäische Kultur und die Folgen des Missachtens der biblischen Botschaft. Und es ist ja so, dass wir keineswegs damit entschuldigt sind, dass das auch nie meine Absicht sein kann, dass wir von den bösen Folgen anderer Religionen reden. So werden wir also morgen Abend reden von bösen Folgen des Verwerfens des Evangeliums.
Im Koran die Gebote Gottes enthalten.
Bitte?
Im Koran sind die Gebote Gottes auch enthalten.
Ja, verschiedene.
Eine Frage.
Alle?
Alle?
Nicht alle, nein. Nicht alle.
Dann wollte ich noch sagen, Wiedergeburt und Reinkarnation ist ja zweierlei.
Ja.
Biblische Wiedergeburt und Reinkarnation ist ganz was Verschiedenes.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, Reinkarnation heißt, dass man wieder in diesem Land kommt, wieder ins Fleisch kommt, heißt das ja Reinkarnation. Und die biblische Wiedergeburt ist eine geistliche Wiedergeburt. Unseren Leib nicht verändert und auch nicht bedeutet, dass ich wieder auf die Welt komme, natürlich.
Sie sagen ja, dass die politischen Handlungen in Indien sind Folge der Religion. Aber dieser Hinduismus, dieser praktische Hinduismus, von dem Sie sprechen, ist das eigentlich dieser Hinduismus? Sind denn nicht eigentlich nur die, die jetzt wirklich ausleben und auch an Nirvana und so denken, die Hinduisten? Ich kann mir vorstellen, dass ein Inder von den Christen spricht in Deutschland. Mhm. Aber ich muss sagen, ein Politiker, der da oben drin sitzt, muss nicht unbedingt ein Christ sein.
Also wie gesagt, es ist sehr schwer zu sagen, ach, der Hindu. Aber die allermeisten Hindus, auch die Politiker, sind nicht philosophisch gelagerte Hindus, also die denken an den Weltentsagen und den Kreislauf der Wiedergeburten, entrinnen und ins Nirvana angehen, sondern für sie ist der Hinduismus Mittel, um das Leben zu bewältigen, dieses Leben zu bewältigen und um sich das Leben geflügig zu machen. Ich habe das jetzt nicht gelesen, ich muss ein bisschen abkürzen. Der Kali-Kult ist die Anbetung der Kraft. Kali, die Verkörperung der Urkraft, der Schöpfungs-Shakti, heißt diese Kraft. Und wenn man Kali opfert, eine der wenigen Kulte, bei denen blutige Opfer dargebracht werden, Siegen werden diese Opfer, dann spricht euer Priester folgendes Gebet für den Opfernden: O Ohm, gib mir langes Leben, gib mir Ruhm, Göttin, gib mir gutes Glück, gib mir Söhne, gib mir Reichtum, gib mir alles Wünschenswerte. Also das nur der allergrößte Teil der Hindus sucht das in der Religion. Als ein Mittel zum persönlichen Lebensglück. Ja. Also nicht etwas Transzendentes, ja?